Der Expertentalk mit Michael Klasen. Ein Interview-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung und dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag.
Liebe Freunde im Norden, herzlich willkommen zu unserem neuen Experten-Talk. Im Rahmen unseres großen Themen-Specials Pflege im Alter gut versorgt dreht sich heute alles ums Geld. Plötzlich Pflegeheim. Wer soll das noch bezahlen? Was kommt auf den Einzelnen zu? Wie kann man verhindern, dass Omas Häuschen verpflegt wird? Und kann sich die deutsche Gesellschaft das überhaupt auf Dauer leisten? Viele Fragen, auf die unsere Experten Antworten haben. Herzlich willkommen. Herr Professor Bernd Raffelhüschen, er zählt zu Deutschlands renommiertesten Ökonomen und weiß um die Krankheiten unseres Renten- und Pflegesystems bestens Bescheid. Sophie Rosentreter, früher als Model und MTV-Moderatorin tätig, ist sie heute Geschäftsführerin der Firma Ilses Weite Welt und als Demenz- und Pflegebotschafterin die Stimme der Betroffenen. Ulrike Kämpchen, sie ist Leiterin der Rechtsabteilung der Bundesinteressensvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen und ausgewiesene Expertin für rechtliche und finanzielle Themen rund um die Pflege. Und last but not least, Sören Becker, mein geschätzter Kollege, ist Teil unseres Schwerpunktteams Pflege und recherchiert seit mehreren Wochen zu diesem Thema intensivst. Etliche Fragen haben uns im Vorfeld wie immer erreicht. Lieber Professor Raffelhüschen, wie krank ist unser Pflegesystem aus Ihrer Sicht wirklich?
Naja, ob ich es als krank bezeichnen würde, weiß ich jetzt nicht. Aber das Pflegesystem hat eben halt Konstruktionsfehler, die von Anfang an da gewesen sind. Wir haben einen Generationenvertrag begründet, in dem Wissen, dass die Generation, die ihn erfüllen soll, gar nicht geboren worden ist. Wir kannten um die demografischen Probleme. Wir wussten schon bei Beginn, dass wir wahrscheinlich in etwa mit, wenn es gut läuft, sagen wir mal 4/5 der heutigen Beitragszahler, wenn es schlecht läuft 2/3, circa 2,5 bis wahrscheinlich sogar noch mehr mal so viele Pflegefälle zu versorgen haben. Das heißt auf gut Deutsch, die Konstruktion war von Anfang an klar unterfinanziert. Und das Problem ist eben halt jetzt, dass wir zusätzlich zu diesen demografischen Problemen noch soziodemografische Probleme bekommen. Denn wir bekommen immer mehr Menschen, die stationär versorgt werden, in der langen Frist jedenfalls. Wir bekommen einen Kostendruck in das System, weil das ist nun mal ein arbeitsintensiver Dienstleistungssektor und die haben immer überproportionale Preissteigerungen. Das kann nicht anders sein. So dass wir, wenn wir Kostendruck und Heimsuchteffekte dazu nehmen, wahrscheinlich zukünftige Generationen um das Jahr 2040, 45, 50 dann mit, wenn es gut läuft, 6, 7, 8% Pflegeversicherungsbeitragssatz durchs Leben gehen. Das ist natürlich deutlich weniger als das, was wir jetzt zahlen und deutlich natürlich weniger als das, was die heutigen Pflegebedürftigen gezahlt haben. Also die intergenerative Umverteilung ist massiv und es geht natürlich massiv zulasten der jungen Generation.
Sören, demografischer Wandel, viele Fragen der Zuschauer gehen auch in die Richtung, die Pyramide kippt. Wie kann man das vielleicht in 1-2 Sätzen verdeutlichen?
Im Grunde ganz einfach. Die Leute werden immer älter und haben, seit es technische Innovationen wie die Pille gibt, weniger Kinder als früher. Und wenn es mehr ältere Leute gibt und weniger junge Kinder, dann müssen die jungen Leute natürlich für die Älteren bezahlen. Oder sich um die Älteren kümmern, wenn sie nicht mehr arbeiten können, besser gesagt.
Gibt es denn dafür Prognosen, wie das dann 2030 ausschaut in Deutschland, Frau Kämpchen?
Naja, das kann man sich ja anschauen anhand der Geburtenrate. Wenn das so weitergeht, dann werden wir einfach zu viele Menschen haben, die zu wenig Angebot vor allen Dingen auch finden. Und wir müssen umdenken. Derzeit haben wir ein System, was relativ großes Schubladendenken anbietet. Das heißt, es gibt bestimmte Versorgungsformen, die können in Anspruch genommen werden, aber die reichen nicht aus, weil die Nachfrage zu hoch ist. Also müssen wir umdenken, wir müssen neue Wege gehen, wir müssen gucken, wie kann man die Pflege eher in die Gesellschaft bekommen und das zu einem gesamtgesellschaftlichen Thema machen. Und daran fehlt es im Augenblick absolut, denn mit Pflege mag sich keiner beschäftigen.
Ja, Frau Rosentreter, niemand möchte sich mit Pflege beschäftigen. Sie haben ja komplett sozusagen das Berufsfeld gewechselt von der MTV-Moderatorin hin zur Pflegespezialistin. Wie kam das eigentlich?
Naja, wie es meistens so ist, durch einen persönlichen Fall. Meine Großmutter war demenziell verändert. Wir haben sie 7 Jahre in der Häuslichkeit betreut und mehr schlecht als recht. weil wir keine Ahnung hatten und keine Hilfe angenommen haben. Und dann hatten wir sie in einer Nacht- und Nebelaktion ins Heim gebracht, weil wir nicht mehr konnten, weil wir schon weit über unsere Grenzen hinausgegangen waren. Und da hat sie dann noch 2 Jahre gelebt. Und danach, nachdem dann auch meine Mutter gestorben ist, wegen völliger Überforderung und ich auch noch Krebs hatte, weil ich das Leid um mich herum so stark gesehen habe, danach bin ich eingetaucht in die professionelle Pflege. Ich habe die Ergotherapie kennengelernt, ich habe die Musiktherapie kennengelernt, ich habe die Validation, die integrative Validation kennengelernt und auf einmal habe ich einen Zauber gesehen und habe gesehen, Pflege ist tief, Pflege ist was für die Seele, Pflege ist der Sinn des Lebens irgendwie und dieses Miteinander und auf einmal wurde ich eingefangen und ich möchte hier nicht mehr weg. Also Pflege ist einer der schönsten Berufe, die ich kennengelernt habe, mit katastrophalen Voraussetzungen, aber es gibt ja auch Heime, die es gut machen. Es gibt Organisationen, die es gut machen, die trotzdem es schaffen zu überleben oder sogar noch einen neuen Weg zu gehen, einen anderen Weg zu gehen und zu sagen, na, trotz dieser Hürden, trotz dieser Steine, ich bieg ab und mache es anders. Ich mache mal einen Punkt.
Frau Kämpchen, wie groß sind denn die Probleme, insbesondere bei den Angehörigen, die tatsächlich dann pflegen zu Hause? Man hört ja immer wieder, dass dort auch die Belastung enorm groß sein soll. Frau Rosentreter hatte das ja schon angedeutet. Was kommt da bei Ihnen in der Organisation an Feedback?
Also wir haben da verschiedene Ebenen. Wir haben natürlich die persönliche Belastung, die Frau Rosentreter eben super geschildert hat. Hinzu kommt natürlich häufig auch das finanzielle Problem. Pflege oder wenn ich pflege, ist das immer ein Armutsrisiko, weil ich häufig meine eigene Berufstätigkeit zumindest runterfahre, vielleicht sogar aufgebe, je nach Schweregrad des Menschen, den ich betreue. Das bedeutet, ich schränke meine eigene Zukunft ein. Im Augenblick verdiene ich dann kein Geld oder weniger Geld, aber ich habe ja auch weniger Rentenanwartschaften. Jetzt kann man sagen, okay, da gibt es schon Instrumente, dass es auch bestimmte Rentenpunkte gibt, wenn ich in einem bestimmten Aufwand pflege. Aber tatsächlich ist das eine Durchschnittsrente. Wenn ich vorher zum Beispiel gut verdient habe und gut für mich hätte sorgen können und das alles runterfahre, dann merke ich sehr schnell, dass ich mich selber in meinen Möglichkeiten für später beschneide. Zusätzlich kommt natürlich auch der gesamtgesellschaftliche Aspekt. Wenn ich pflege, bin ich eingebunden. Wenn ich pflege bin, habe ich keine Zeit für mich und für andere. Meine gesellschaftlichen Kontakte leiden. Ich muss viel organisieren. Ich muss zusehen, dass ich von der Pflegeversicherung die Leistungen, die zumindest festgeschrieben sind, dass ich die auch bekomme und möglichst darüber hinaus. Denn das reicht ja auch nicht aus. Je nachdem, wenn der Pflegegrad sehr hoch ist, reichen einfach die Leistungen, die ich dafür einkaufen kann, für das Geld, was ich erhalte, sprich Pflegesachleistung oder Pflegegeld und auch die Budgets für Hilfsmittel, sie reichen schlicht und einfach ab einem gewissen Grad nicht mehr aus. Und dann muss ich vielleicht auch noch das Wohnumfeld verbessern, weil auch das nicht passend ist. Das heißt, es sind so viele Baustellen und es wundert mich, dass nicht noch viel mehr pflegende Angehörige wirklich in den Burnout geraten. Ich denke, die meisten sind drin und nehmen es nur einfach nicht wahr. Und da brauchen wir eigentlich viel, viel mehr Unterstützung. Und ich sehe schon das Winken von der Frau Rosentreter, die wird das wahrscheinlich genauso sehen. Also sprich, Pflege ist eine Baustelle mit ganz, ganz vielen Aspekten.
Wir haben von den 4,1 Millionen pflegebedürftigen Menschen 3,3 Millionen, die zu Hause derzeit versorgt werden. Das ist ja eine große, große Zahl, Frau Rosentreter. Was macht das mit den Menschen? Vor was für Probleme wird da gestellt?
Das Thema Demenz und um da nochmal Zahlen ein bisschen zu schmeißen, wir haben offiziell 1,8 Millionen Menschen mit Demenz, die in Deutschland leben. Über 70% werden noch zu Hause gepflegt. Auch das wird sich ja stark verändern. Ich meine, in Berlin
welche Richtung?
Sind alleine 60% der Single-Haushalte. Aber von diesen 70%, die im Moment noch zu Hause gepflegt werden, nehmen gerade mal ein Drittel Hilfe an. Das ist natürlich eine Generation, die noch groß geworden. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, Augen zu und durch. Solche Leitsätze, da ist es schwer, sich sichtbar zu machen. Aber mir hätte damals eine Angehörigenschulung sehr gut getan. Mir hätte der Hundebesuchsdienst für meine Großmutter vier Pfoten für sie Unterstützung geboten. Mir hätte eine Betreuungsgruppe gut getan, eine Tagespflege. Es gibt so viele gute Angebote, bloß die erreichen die Menschen nicht. Und wenn dann dieses Ehepaar vielleicht noch zu stolz ist, um nach Hilfe zu fragen, oder vielleicht da Scham und Angst und andere Gefühle mit eine Rolle spielen, dann bedarf es uns als Gesellschaft, die diese Türen zaghaft aufstoßen und diesen bunten Blumenstrauß, den es ja da draußen gibt, auch sichtbar machen.
Aber das ist ja tatsächlich auch das Schwierige. Wir haben es mal festgestellt, wie viele Menschen gar nicht wissen, welche Leistungen eigentlich zustehen. Also es gibt die, auch selbst offizielle von der Pflegeversicherung, die Leute wissen es nicht, weil es viel zu wenig aufklärende Pflegeberatung gibt.
Ja, und es gibt die Pflegeberatung, aber davon weiß auch wieder keiner. Und die kommen dann aber auch nur einmal. Oder der Pflegestützpunkt, da steht schon Pflege drauf, oder? Da gehe ich nicht hin. Alzheimer-Gesellschaft fühlt sich auch gleich schon wieder krank an. Es gibt so viele gute Angebote. Deshalb ist es wichtig, dass wir da Leichtigkeit in dieses Thema reinbringen. Und da sind wir alle gefragt, da hinzugucken. Und wir hatten vorher schon kurz drüber gesprochen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Jugend und die Kinder von heute rangeholt werden müssen. Also eigentlich müsste man direkt nach der Schule ein soziales Jahr noch machen oder ein ehrenamtliches Jahr, wie auch immer, ein Pflichtjahr, was unsere Gesellschaft bereichert. Und in der Grund- und auch weiterführenden Schule müssen Themen wie Pflege, Alter, Krankheit, Tod sichtbar gemacht werden und nicht nur mit Schwere, sondern guck mal, da liegt auch ein Zauber inne. Auch da, der Berufsweg dahin kann von Apps entwickeln über intelligente Fußleisten bis hin zum Pflegeberuf selber, hat so viel Kreativität und Möglichkeiten. Bloß das sehen die Jugendlichen nicht, weil wir in der Mitte, wir die mittlere Generation denken, okay, das können wir unseren Kindern ja nicht antun, über Tod und Krankheit und so zu reden. Wer bleibt denn für mich später stehen? Das ist meine Tochter, das ist diese Generation. Deshalb müssen wir die jetzt an die Hand nehmen.
Ja, Professor Raffelhüschen, wie groß ist denn Ihr Optimismus, dass dieses familiäre Bild des Zusammenhalts künftig noch geben wird, was Frau Rosentreter angesprochen hat?
Also das ist keine Hoffnung darauf, sondern das ist ein Wissen, dass es das nicht mehr geben wird. Das Problem ist ja einfach schlichtweg, Frau Rosentreter ist ja mit einer Tochter beseelt, die Frau Köppchen hatte Kinder. Aber sehen Sie, wir haben ja inzwischen in den Generationen fast ein Drittel, mindestens ein Viertel Kinderlose. Das heißt, die haben überhaupt keine Möglichkeit, familiär gepflegt zu werden. Die Singularisierung der alten Menschen nimmt in meiner Generation schon stark zu. Bei meiner Elterngeneration war das noch null. Bei der Generation von Frau Rosentreter, sorry, das Ihnen sagen zu müssen, aber die Wahrscheinlichkeit auf Scheidung ist da sehr hoch. Und die singularisierte Gesellschaft kann keine familiäre Pflege leisten. Wie soll denn das gehen? Also ich werde mit Sicherheit auch nicht von meiner Ex-Frau gepflegt. Da habe ich keine Hoffnung. Aber ich bin auch noch nicht geschieden. Also insofern ist es in Ordnung. Also nochmal, das kann man nicht wirklich ernst meinen. Wir wissen, dass das familiäre Umfeld das nicht mehr leisten kann. Wir wissen, dass wir den sogenannten Heimsog-Effekt bekommen. Wir können nicht mehr bei 80-20 häusliche versus stationäre Pflege sein. Wir werden wahrscheinlich, wenn es gut läuft, bei 50-50 laufen. Wahrscheinlich wird es sogar noch schlimmer, denn die Spahnsche Pflegereform hat ja die Stationarität quasi bevorzugt. Das war der völlig falsche Weg in die völlig falsche Richtung. Und so gerne ich den beiden Damen hier jetzt zuhöre, ich muss da mal mahnen, den Finger heben. Also nochmal. Leute, wir können uns die Leistungen von heute nicht leisten, weil wir haben inzwischen einen Beitragssatz, der ist weit über 3%. Wir sind mit 1,7% angefangen. Wir haben einen Beitragssatz von den jetzigen Pflegebedürftigen gehabt, der im Wesentlichen im Leben null war. Die haben ja gar nicht bezahlt. Nochmal, die Pflegeversicherung, die Einführung der Pflegeversicherung war die Einführung eines Generationenvertrages und hat natürlich Einführungsgewinnler. Und das sind die Pflegefälle der letzten 25 Jahre. Diese Menschen haben für die Leistung, die sie bekommen haben, eben nicht gezahlt. Sie haben das geschenkt bekommen, während die jetzigen Zahler dafür zahlen müssen. Und zwar nicht zahlen müssen 0 oder 1,7%, sondern 5, 6, 7 oder 8%. Und wir müssen, und das müssen wir wirklich immer in dem Hinterkopf behalten, wenn wir über neue Leistungen nachdenken, wir müssen immer im Hinterkopf behalten, unsere Kinder sind das, die da 6, 7, 8% in der Pflege bezahlen, die da 24, 25, 26% bei der Gesundheit zahlen, die da auch 26, 27% bei der Rente zahlen müssen. Das alles können die nicht leisten. Wir können unseren Kindern nicht zumuten, fast 2/3 ihres Einkommens in Sozialabgaben zu zahlen und dann den Rest, 1/3 nämlich, brauchen wir für Steuern. Da bleibt nichts mehr übrig. Die werden uns den Generationenvertrag kündigen. Und um die Akzeptanz des Generationenvertrages wirklich zu gewährleisten, müssen wir aufhören, die Beiträge ewig zu erhöhen. Die Beiträge müssen konstant bleiben und die Leistungen werden sich anpassen müssen. Und wir werden uns um diejenigen kümmern müssen, die das sich nicht leisten können. Das haben wir im Übrigen vor 95 auch gemacht. Vor 95, als es die Pflegeversicherung nicht gab, haben die Menschen nichts bekommen, gar nichts. Es haben nur diejenigen was bekommen, die kein eigenes Geld hatten, um das zu bezahlen. Das heißt, die armen Menschen haben vor 95 die gleiche Versorgung gehabt wie nach 95. Der Unterschied war, dass nach 95 nicht nur die Armen, sondern alle was bekommen haben. Und dann raten Sie mal, wer da denn der Gewinner war. Die Armen, die dasselbe bekamen wie vorher, oder die Reichen, die sich bereichert haben. Die Einführung der Pflegeversicherung war eine Bereicherung der Reichen, war ein Erbschaftsbewahrungsprogramm für den deutschen Mittelstand. Und das war ganz, ganz klares Kalkül. 94 war die letzte Wahl, die man dank Blüm damals und der Einführung der Pflegeversicherung gewonnen hat.
Wir haben gleich, wenn ich kurz einhaken darf, gleichzeitig muss man aber auch bedenken, die meisten Leute werden sich die stationäre Pflege, die, wie Sie ja richtig sagen, in Zukunft eher notwendiger wird, einfach nicht leisten können. Der durchschnittliche Platz in einem Pflegeheim kostet den Gepflegten ungefähr 2.600 Euro im Monat. Die durchschnittliche Rente ist 1.500 und ein paar zerquetschte. Und diese Lücke muss nun mal irgendwie gedeckt werden. Die Leute müssen ja irgendwo hin. Und man muss natürlich auch bedenken, wenn dann die Sozialämter einspringen. Das sind kommunale Haushalte. Das ist dann Geld, das nicht mehr für Theater, Schwimmbäder, Parkbänke, was weiß ich, ausgegeben werden kann. Und genau, das heißt, man muss irgendwie einen Weg finden, dieses Delta auch zu schließen.
Ich will ganz kurz einhaken. Herr Becker, was Sie vergessen haben, ist natürlich, dass die spanische Reform, das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz, die stationäre Pflege nicht mehr zu einer Angelegenheit der Pflegefälle macht. Die bekommen tatsächlich nur noch den Hotellerieanteil quasi nach 4 Jahren aufgedrückt. Die spanische Reform hat im Grunde genommen einen Keil gesetzt, weil seit der letzten Woche der letzten großen Koalition, bekommt man die stationäre Pflege letzten Endes zu 100% erstattet, während man in der ambulanten Pflege alles selbst weiterzahlen kann. Und was das für Anreize setzen wird, das sollten Sie sich gut überlegen. Das war ein massiver Fehler, der damals gemacht worden ist. Denn wir brauchen ja genau das Gegenteil. Wir brauchen die Anreize für die ambulante, für die familiäre Pflege, für das, was uns als Gesellschaft in die Lage versetzt, überhaupt nochmal in irgendeiner Weise das Ganze so zu schultern, dass es nicht besonders toll sein wird. Das wird es nicht. Punkt. Denn wir haben auch die ganzen Menschen nicht, die wir bei der Pflege brauchen. Das ist ein anderes Feld, das wir vielleicht gleich nochmal diskutieren müssen. Aber nochmal, wir haben völlig falsche Anreize. Und auch da muss ich auch nochmal verweisen, Herr Glasen, auf das Häuschen von der Mutter, die da für die Pflege raufgeht, das Häuschen. Ja, dafür war es ja auch gemeint. Sorry, der Mensch spart in seinem Leben für die Widrigkeiten des Lebens hinten im Leben. Wenn die Widrigkeiten dann aber auftauchen, dann war der Ersparnis für die Kinder. So geht's halt nicht. Man muss sein Vermögen auch auflösen können und dürfen für die Pflege. Dafür hat man es auch angelegt. Und wenn man sein Vermögen aufgelöst hat und nicht weiterfinanziert sein kann durch sein eigenes Vermögen, dann müssen wir als Gemeinschaft helfen. Aber bitteschön subsidiär. Dann, wenn der Einzelne nicht mehr weiter kann, sind wir als Gemeinschaft gefragt. Wenn er selber sich schultern kann, dann hat er das zu tun. Das ist Eigenverantwortlichkeit und die müssen wir auch in der Pflege einfordern. Das geht leider nicht anders, sonst bekommen wir Ärger mit unseren Kindern.
Ja, und da gibt es von einer Leserin auch eine Frage, gerade was diesen Gerechtigkeitsaspekt angeht. Wenn jemand quasi gar nicht überdurchschnittlich viel verdient, also kein Leistungsträger der Gesellschaft ist, meinetwegen Bürgergeld bis an sein Lebensende bezieht, erhält er am Ende die gleiche Leistung wie jemand, der die ganze Zeit rackert, ein Einfamilienhaus abbezahlt und am Ende dieses Einfamilienhaus abgeben muss, um genauso gepflegt werden wie der Bürgergeldempfänger. Sehen Sie da nicht auch ein Problem?
War das jetzt an mich gerichtet?
Genau. Herr Professor Raffenhüschen.
Natürlich gibt es da ein Problem. Wir haben eine Grundversorgung. Zu dieser Grundversorgung gehört neben dem Bürgergeld oder Hartz IV oder wie auch immer man das nennen will, auch eine Ausstattung in Gesundheitsversorgung, denn die bekommen die auch geleistet, und natürlich auch eine Pflegevorsorge. Wer also sich selbst die Pflege nicht leisten kann am Ende seiner Tage, dem wird geholfen. So, das ist aber auch in der Sozialhilfe so. Auch der Sozialhilfeempfänger hat ja nie für seine Sozialhilfe irgendeinen Euro Steuern bezahlt im Regelfall, sondern er war ja sehr dynastisch Sozialhilfeempfänger in Deutschland inzwischen. So, und deshalb, da können wir nichts dran drehen. Zum soziokulturellen Existenzminimum gehört die Gesundheitsversorgung, gehört ein bestimmtes Einkommen und gehört auch die Pflege letzten Endes am Ende des Lebens. Und da können wir nicht drunter. Wie sollen wir das machen? Diese Ungerechtigkeit wird da unten immer verbleiben. Wer Leistung bringt, muss damit leben, dass manche ohne Leistung zu bringen auch ganz gut fahren.
Aber tatsächlich ist das ja das Problem des Sozialstaates. Ne? Also wenn wir einen Sozialstaat haben, und ich glaube, wir wollen alle eigentlich einen Sozialstaat haben, dann wird es niemals Gerechtigkeit geben. Das ist nun mal in der Natur der Sache. Ich finde aber, eine ganz andere Ungerechtigkeit sollte mal angedacht werden. Und zwar diejenige, auch warum wir nach wie vor auch in unserem ganzen der Pflege vorgeschalteten Krankenversicherungssystem immer noch eine Zweiklassengesellschaft in der Versorgung haben. Warum nicht alle Einkommensarten mit reinfließen in das System. Und wir dürfen auch mal in Richtung Beamtenversorgung denken, ob das eine Gerechtigkeit ist gegenüber allen anderen. Also ich finde, es sind viele Ungerechtigkeiten in dem Gesamtsystem, schon in dem Sockel, die dann letztendlich in der pflegerischen Versorgung enden. Das heißt, dieses ganze System müsste mal von Anfang an anders gedacht werden.
Müsste runtergefahren werden, neu gedacht werden, Bürgerversicherung und alles neu gemacht. Aber Herr Raffenhüschen, Entschuldigung, dass ich jetzt mal eine Frage stelle, aber Sie, wenn Sie gerade sagen in Richtung Norwegen und Dänemark, Sie sind den Ländern sehr nah, welches Land macht das denn besser als wir und wie machen die das denn?
Na gut, in Dänemark haben wir ja die Versorgung auf Kommunalebene, ähnlich wie in Deutschland. Und die Kommunalhaushalte finanzieren eine Grundpflege, die im Prinzip in kommunalen Häusern dann auch so vorgehalten wird, wenn sie stationär erfolgt. Und ähnlich wie bei uns auch haben wir bestimmte Dinge, die dann bei häuslicher Pflege geleistet werden. Aber Dänemark kennt kein bismarckisches Sozialabgabensystem. Die gesamten skandinavischen Länder haben ja nicht dieses Äquivalenzprinzip, dass man wie bei der Rente oder bei der Arbeitslosenversicherung eben halt einen bestimmten Prozentsatz des Lohnes zahlt und nachher eben halt auch einen bestimmten Prozentsatz des Lohnes bekommt. So, das war bei der Krankenversicherung ja immer der Fall. Wir haben ja früher nur Krankengeld bezahlt eigentlich am Anfang der Krankenversicherung, und das Krankengeld ist natürlich lohnabhängig. Das war also Bismarck sozusagen per se und das war konsistent. Dann haben wir in der Krankenversicherung immer mehr andere Leistungen reingemacht, die im Prinzip nicht lohnabhängig waren. Und so war die falsch finanziert. Deshalb hat die Schweiz beispielsweise oder die Niederlande eben halt jetzt eine Gesundheitspauschale eingeführt. Und bei der Pflege haben wir damals Herrn Blüm ja schon gesagt, Herr Blüm, es tut uns leid, eine Lohnerhöhung macht ja nicht krank oder zum Pflegefall. Und jeder, der weiß, dass eine Lohnerhöhung nicht krank macht oder zum Pflegefall macht, weiß natürlich auch, dass die Lohnbezogenheit der Beiträge falsch ist. Wir müssen eine Gesundheitspauschale haben und wir müssen auch eine Pflegepauschale haben, die im Prinzip für alle gleich ist. Punkt, fertig, aus. Und die muss dann finanziert werden. Na, Sie sollten vorsichtig sein, denn die Gesundheitspauschale heißt natürlich, dass der Reiche genauso viel zahlt wie der Arme. Warum? Na, weil er das gleiche Pflegerisiko hat. So, und das heißt natürlich, dass wir uns von den Umverteilungsprozessen, die wir mit Gesundheit und Pflege machen, verabschieden sollten. Denn sie gehören da nicht hin. Sie sollten nämlich ins Steuersystem. Da, wo wir progressive Steuern haben, ist die Umverteilung. Da zahlt der Reiche eben halt überproportional für den Armen. Und da zahlt auch der Beamte, der reiche Beamte, überproportional. Und jetzt nur ganz kurz zur Bürgerversicherung. Wenn Sie auf der grünen Wiese wären, hätten Sie recht. Dann würde die Bürgerversicherung vielleicht auch ein bisschen helfen. Aber wir sind nicht auf der grünen Wiese. Und wenn Sie mich als Beamten mal anschauen, ich bin ein Durchschnittsbeamter inzwischen. Die Beamten sind wesentlich älter als der Durchschnitt der Bevölkerung. Wenn Sie die Pflegeversicherung oder die Krankenversicherung richtig platt machen wollen, und zwar auf Schlag, dann integrieren Sie uns Beamte da in der entsprechenden Kranken- und Pflegeversicherung. Dann ist die sofort pleite. Ja, ob das dann hilft, da bin ich mir nicht so sicher. Ich hätte einen anderen Vertrag Ja, fangen Sie endlich mal an, darüber nachzudenken, über das, was wir vor 30 Jahren oder 40 Jahren schon gesagt haben. Verbeamten Sie einfach Hochschullehrer wie mich nicht. Das war ein Fehler. Verbeamten Sie Lehrer wie mich nicht. War auch ein Fehler. Ja, Hochschullehrer, Lehrer haben sie nicht zu verwahren. Und wir haben natürlich auch schon eine ganze Menge Schritte gemacht. Denken Sie mal an all die Postbeamten, die früher da waren, die ganzen Bahnbeamten, die früher da waren, die ganzen Sparkassenangestellten, die früher Beamte waren, die ganzen und so weiter und so fort. Selbst der öffentlich-rechtliche Rundfunk war ja zu massiven Teilen verbeamtet. Unter all diese ganzen Fehler haben wir schon ein bisschen zurückgeführt und den Rest sollten wir dann bald mal schaffen.
Frau Kämpchen, was für Möglichkeiten gibt es denn, sein Vermögen möglicherweise doch zu schonen in Pflegefällen? Oder auch gerade was die Vorsorge betrifft? Gibt es da auch?
Es gibt natürlich die Möglichkeiten, privat durch eine Zusatzversicherung vorzusorgen. Das muss man sich allerdings auch leisten können. Das hängt ein Stück weit davon ab, mit welchem Alter trete ich da ein, was für ein Risiko will ich versichern und kann ich mir diese Beiträge leisten, die, wir wissen ja alle nicht, ob wir pflegebedürftig sind, eventuell nie zum Tragen kommen. Wenn ich heute über die Straße gehe und überfahren werde, habe ich vielleicht jahrelang eingezahlt und es ist weg. Es ist ein Versicherungsproblem, das haben wir immer, wenn wir sie nicht in Anspruch nehmen. Also es gibt diese Pflegezusatzversicherung, aber ich muss es mir entsprechend leisten können. Das andere ist natürlich, wenn es mir um mein Häuschen geht, was ich jetzt nicht irgendwie für die Pflege draufgeben möchte, dann muss ich es rechtzeitig weitergeben, damit ich aus dem Bereich der Schenkungsrückforderung nach 10 Jahren herauskomme, also mit warmer Hand weitergeben. Da gibt es diverse Tricks von Steuerberatern und sowas, wie man das handhaben soll. Kann man drüber nachdenken, wie in Ordnung das gesamtgesellschaftlich betrachtet ist. Aber tatsächlich dadurch, dass wir nicht wissen, wann, ob und wie wir pflegebedürftig werden, ist da ein Taktieren relativ schwierig.
Weil es gab auch eine Gesetzesänderung vor 3 Jahren, dass nämlich die Kinder gar nicht mehr unbedingt zur Finanzierung herangezogen wird. Da gibt es, glaube ich, eine Grenze, 100.000 Euro brutto muss man, glaube ich, Jahresverdienst haben. Alles, was da drunter ist, wird nicht herangezogen. Und habe ich das gerade richtig verstanden? Also wenn man clever genug ist, einen guten Steuerberater hat, ja, und 65 ist, und sagt, okay, also jetzt verschenke ich meine Eigentumswohnung an meine Kinder und hoffe dann, dass das Sozialamt oder die Allgemeinheit später meine Pflege bezahlt.
Also es ist tatsächlich so, dass ich natürlich, wenn ich pflegebedürftig werde und ich kann von meinen laufenden Einkünften eben die Pflege nicht bezahlen, dann muss ich an mein Vermögen ran bis zu einem Schonbetrag und dieses Vermögen auch entsprechend verwerten. Da gibt es natürlich auch immer Möglichkeiten, wenn noch ein Ehepartner in dem Haus verbleibt und ich muss vielleicht ins Heim und es sei ein angemessenes Gebäude, dass natürlich der Ehepartner nicht rausgeschmissen wird. Aber erstmal jetzt vereinfacht ausgedrückt, wenn ich alleine bin, ich werde pflegebedürftig, ich brauche Hilfe zur Pflege, dann muss ich mein Vermögen auch verwerten. Habe ich mein Häuschen jetzt vielleicht 5 Jahre vorher meinen Kindern überschrieben, weil ich so eine nette Mutter bin, würde ich der Sozialhilfe darauf zurückkommen und nachfragen, haben sie Schenkungen geleistet und sich damit vereinfacht ausgedrückt arm gemacht. Und dann wird man natürlich im Rahmen des Sozialregresses versuchen, an die Angehörigen ranzugehen. Wenn allerdings schon 10 Jahre vergangen sind und diese Schenkung damit eben entsprechend lange schon weitergegeben wurde, dann ist diese Schenkung nicht mehr zu erwähnen, entsprechend in den Anträgen, wo eben auch die Angehörigen gefragt werden. Und wenn meine Angehörigen dann zusätzlich eben auch noch unter dieser 100.000-Euro-Grenze liegen, was für den Großteil der Bevölkerung nach wie vor gilt, dann werden die auch entsprechend nicht in Anspruch genommen. Dieses Angehörigenentlastungsgesetz ist 2020 eingeführt worden. Das bedeutet, es gibt tatsächlich Biografien, die vielleicht ganz gut gesettelt mittelständisch verlaufen sind und dann durch gewisse Entscheidungen, die getroffen wurden, dazu führen, dass dann Mutter oder Vater, deren Rente nicht ausreicht, tatsächlich Hilfe zur Pflegeleistung bei diesen exorbitanten Heimentgelten bekommen, obwohl vorher ein gutes Mittelstandsleben geführt wurde. Ja. Das sind so Konstellationen, die können so eintreten.
Ja, wir haben ja eine Zuschrift aus Delmenhorst. Mein Vater, 94, muss ins Pflegeheim. Er bewohnt mit seiner Mutter gemeinsam eine Eigenheim-Doppelhaushälfte, 150 Quadratmeter seit 50 Jahren. Zur Finanzierung des Pflegeheims müsste das Haus jetzt verkauft werden. Aber meine Mutter, 92 Jahre, ist ein Umzug in eine kleine Wohnung nicht mehr zuzumuten. Sie hängt an dem Haus, kann Umzug nicht bewerkstelligen. Gibt es hier einen Ausweg? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, muss sie auch gar nicht ausziehen. Richtig?
Nee, da ersten Regelung im SGB XII tatsächlich für Angehörige, die im Haus verbleiben. Da gibt es zwar eine Angemessenheitsgrenze, die hängt auch ein bisschen immer von den regionalen Umständen ab. Aber in dem Fall, den Sie jetzt einfach so skizziert haben, ohne den näher zu kennen, würde ich zunächst dazu hin beraten, dass man sich darauf beruft, auf den Paragraph 90, dass man eben in der eigenen Immobilie verbleibt und hier keine Unangemessenheit vorliegt, zumal da scheinbar noch jemand weiteres aus der Familie mit drin wohnt. Ja. Also und immer versuchen gegenüber dem Sozialhilfeträger.
Ja, aber ich will das Beispiel einmal kurz zu Ende schildern, weil dann wird, glaube ich, nochmal die Dimension deutlich, über was für Summen man spricht. Die private Zuzahlung für das Pflegeheim meines Vaters würde 2.900 Euro im Monat kosten. Also da sind schon alle Zuschüsse aus der Pflegekasse schon drin. Die Rente meiner Eltern beträgt zusammen 1.650 Euro. Ja. Vom Sparbuch könnten wir circa 10 Monate die Heimkosten für den Vater bezahlen.
Ganz genau. Das ist die Realität im Augenblick. Wir haben exorbitante Steigerungen. Seit dem Tariftreuegesetz, seitdem das umgesetzt wird, September 2022, haben wir fast halbjährlich Erhöhungen der Entgelte. Das sind insbesondere auch Personalkosten. Und Erhöhungen von 800 bis 1.000 Euro im Monat haben wir als normales Tagesgeschäft auf dem Schreibtisch. Und das ist im Augenblick die Realität.
Und was macht man dann? Als Betroffener?
Da können Sie nicht viel machen, wenn es das Ergebnis von Pflegesatzverhandlungen ist, weil dieses Verhandlungsergebnis halt automatisch angemessen und damit rechtmäßig gilt. Wir als BIFA Pflegeschutzbund verstehen uns als Verbraucherschützer und versuchen dann zu schauen, ob wir formale Fehler in den Ankündigungsschreiben finden, um diese Erhöhung hier zumindest aufzuschieben, wenn wir sie auch nicht aus der Welt schaffen können. Ein paar Monate können wir da häufig gewinnen, wenn die Betreiber formale Fehler begangen haben bei der Ankündigung. Das ergibt sich aus dem Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz, aber wir können sie nicht verhindern. Dann bleibt, wenn sie zum Tragen kommt, letztendlich der Gang zum Sozialhilfeträger.
Frau Rosentreter, kriegen Sie selber es auch mit aus dem Umfeld der Betroffenen? Spielen sich dann da nicht auch menschliche Tragödien ab? Also man arbeitet sein Leben lang und ist dann plötzlich auf in Anführungszeichen Sozialhilfe angewiesen?
Ja, natürlich. Also Pflege und Armut, das ist ja ein Thema, das wir vorhin auch schon angesprochen. Aber was das mit dem Herzen macht, mit der Seele macht, das ist eine Katastrophe. Und die ganze Familien brechen auseinander. Und das ist traurig zu sehen. Aber nochmal, es ist düster. So, ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass es ja andere Wohnformen gibt. Und das sind Demenz-WGs, das ist betreutes Wohnen, das ist der Bauernhof, das ist ein Mehrgenerationenhaus. Es gibt ja auch neue Wohnformen, wo die Kosten dann anders sind und die Angehörigen auch anders mit integriert werden. Ich glaube, es ist an uns auch zu gucken, weil also ich war jetzt vorgestern auf dem Altenpflegekongress und habe dort mit den ganzen PDLs und WBLs und so gesprochen und die sind alle am Ende, die können nicht mehr so, die lieben ihren Job, die wollen, aber dieser finanzielle Druck, der da gerade von oben kommt und die ganzen Insolvenzen, das ist eine Katastrophe. Wenn wir jetzt nicht uns gemeinsam irgendwie stark machen, reisen. Und damit meine ich die pflegenden Angehörigen, die am Ende sind und kaum noch Zeit haben, jetzt ihre Stimme zu erheben. Trotzdem müssen die sich sichtbar machen. Genauso wie die professionelle Pflege, die nicht in die Pflegekammer will. Doch, da gehören sie hin. Laut werden, rausdröhnen, was man braucht. Und genauso aber die Betroffenen auch. Also nur weil man eine demenzielle Veränderung hat, heißt das ja nicht, dass man gleich dumm ist und blöd ist, sondern es gibt genügend, die sich trotzdem nach vorne stellen und sagen, wie sind meine Bedürfnisse und das brauche ich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da auch nochmal Sichtbarkeit für die Seiten bringt.
Sören, es ist gerade mehrfach angesprochen worden, wir haben immer mehr zu Pflegende in Deutschland, aber gleichzeitig melden Pflegeheime Insolvenzen an. Wie passt das zusammen? Wie kann man das erklären? Und die Kosten gehen durch die Decke. Wie verhält sich das zueinander?
Genau, also die Kosten steigen natürlich. Gerade bei Pflegeheimen mehr als die normalen Kosten, als die Inflationsrate. Hängt damit zusammen, dass Lebensmittel, Energie und Mieten besonders teurer geworden sind. Und das sind halt die wesentlichen Kostenfaktoren bei Pflegeheimen. Und dass noch dazu kommt, dass Pflegeheime, eine normale Firma würde einfach ihre Preise erhöhen, wenn die Kosten steigen. Bei Pflegeheimen ist das natürlich relativ schwierig, weil zum einen gibt's ein Sonderkündigungsrecht, zum anderen muss das vom Sozialhilfeträger häufig und den Pflegekassen genehmigt werden. Das heißt, sie sind im Grunde in ihrer Preisgestaltung nicht so frei wie andere Firmen und können deswegen relativ eingeschränkt darauf reagieren. Und ein weiterer Faktor ist, es gibt zu wenig Pflegekräfte. Und die gesetzliche Lage ist so, man darf für eine bestimmte Anzahl an Pflegeheimbewohnern nur eine bestimmte Anzahl oder muss man eine bestimmte Anzahl von Pflegekräften haben. Und das hat im Grunde zur Folge, wenn man die nicht findet, dann kann man entweder sein Pflegeheim nicht voll auslasten, macht Verlust, weil die Kosten dadurch nicht wesentlich sinken. Oder man kauft teure Leihpflegekräfte zu, die teilweise das Dreifache kosten und dann natürlich wieder die Kosten hochtreiben. Das heißt, wenn man das rein betriebswirtschaftlich denkt, ist das für Pflegeheime, als gesagt, eine schwierige Situation. Und die hohen Preise, die wir angesprochen haben, wenn man jetzt rein betriebswirtschaftlich denkt, müssten die wahrscheinlich noch höher sein. Und und diese soziale Schieflage, die sich viele Leute nicht, die dazu sorgt, dass viele Leute sich das nicht leisten können und ihre Ersparnisse aufbrauchen müssen, würde dadurch noch verschlimmert werden.
Da gibt es auch noch ein weiteres. Genau. Ich muss mal kurz so zucken. Also für was bei uns viel gemeldet wird, sind natürlich, dass auch Aufsichtsbehörden zum Beispiel ganze Etagen Sperren auf Belegungsstopps dann tatsächlich anordnen, weil zu wenig Kräfte da sind. Aber auch das ist teilweise, beziehungsweise die anderen Aspekte auch hausgemacht. Wir haben über Jahre ein marktwirtschaftliches System, was ordentlich gelaufen ist, wo Pflegebedürftigkeit auch gut als Renditeobjekt genommen wurde. Wir haben Anleger im Ausland, die sehr gut verdient haben daran, dass wir so eine überalterte Gesellschaft sind. Und dadurch sind auch Stilblüten entstanden, allein über zum Beispiel Mietobjekte, über Immobilien, Pflegeimmobilien machen sie sehr viel Geld oder haben sie es eine Zeit lang gemacht. Und das hat zu erheblichen Verteufeln. Wir haben teilweise aberwitzige Mietverträge für Pflegeimmobilien, die sich alle eins zu eins niederschlagen. Das heißt, wenn wir jetzt da auch wirtschaftliche Schieflage haben, sind das auch teilweise hausgemachte Probleme über tatsächlich dieses Gewinnstreben in der Vergangenheit, wo man schon längst einen Riegel hätte vorschieben müssen. Und auch die große Anzahl von Leasingkräften, die eingesetzt werden, das liegt daran, weil wir das Personal über viele Jahrzehnte auch ausgebeutet haben, sodass es teilweise eben die Flucht in dieses Leasing-Modell gab, weil man da bessere Arbeitsbedingungen hat. Es gibt auch gute Einrichtungen, die ihr Personal seit vielen Jahren pflegen und die wirklich eine gute Personalführung haben, die keine Fluktuation haben. Die haben die Probleme nicht. Die haben auch ganz viele Ehrenamtler, die sie einsetzen. Also insofern ist das teilweise auch hausgemachtes Problem und kein Schicksal der Einrichtung. Lassen wir mal die Corona-Effekte weg. Die haben auch noch ihr Übriges dazu getan. Aber teilweise hat die Branche sich selber so ein bisschen ins Knie geschossen an der Stelle.
Frau Rosentreter, Sie setzen sich ja auch für eine enge Verzahnung des Ehrenamtes und Altenpflege ein.
Ja, ich bin auch gerade am Nicken, weil ich sehe diese wunderschönen Beispiele eben auch von Pflegeeinrichtungen, die kein Problem haben. Da stehen die Pflegekräfte vor der Tür und wollen da rein und wollen genau dort arbeiten, weil sie garantiert nicht 13 Tage hintereinander arbeiten werden, weil es sogar einen Sportraum für sie gibt plus Trainer, weil es eine Kita gibt, wo sie ihre Kinder mit hinnehmen können und gleichzeitig die Bewohner dann auch Kontakt noch zu den Kindern bekommen. Wunderbares Konzept. So, es funktioniert ja an einigen Orten und die gehen dort auch mit dem Gehalt nach Hause, mit dem sie sich gesehen fühlen und generell auch gewertschätzt fühlen. So, aber Ehrenamt, und das habe ich auch auf diesem Altenpflegekongress gesagt, das kann nicht sein. Neulich war ich im Pflegeheim, eher anfangen wollten zu arbeiten, gesagt haben, wir möchten unterstützen, wir finden das großartig. Und dieses Heim hat diese Hilfe nicht angenommen, weil sie gesagt haben, okay, da müssen wir natürlich eine halbe Stelle abstellen oder eine Drittel oder wie auch immer. Das gehört organisiert, das ist zu viel Arbeit, machen wir nicht. verstehe ich, das ist kurzfristig gesehen, aber langfristig gesehen, es geht nur, wenn wir die Gesellschaft mit reinholen, wenn wir die Nachbarschaft, Quartiersarbeit, ich meine, das sind alles Wörter, die jetzt umherfliegen und zu Recht, wir müssen alle zusammen daran arbeiten. Deshalb ist es natürlich auch die Aufgabe eines Pflegeheims, sich zu öffnen und Ehrenamt anzunehmen und zu integrieren. Und das macht Arbeit.
Gibt es solche Beispiele, Sören, in der Fläche oder sind das nur einige Leuchtturmprojekte, die nicht relevant sind letztendlich?
Genau, es gibt diese Positivbeispiele auf jeden Fall. Wenn wir sagen, viele Pflegeheime haben wirtschaftliche Probleme, es sind eben nicht alle. Es gibt auch viele Pflegeheime, wo es wirklich gut funktioniert. Das wollte ich jetzt nicht unterschlagen. Ich gebe allerdings zu bedenken, Freiwillige können auch nicht alles machen. Es sind nun mal keine Leute, die 40 Stunden die Woche da rein investieren können. Was Freiwillige tun können und was sie tun, das ist super, das ist lobenswert, das sollten wir als Gesellschaft auf jeden Fall honorieren. Genau, aber diese große Schieflage beim Personalmangel werden wir dadurch nicht lösen können. Da müssen einfach bessere Arbeitsbedingungen her, wie Sie das auch schon erwähnt haben mit den Frau Rosentreter, mit den Positivbeispielen. Wenn die Arbeitsbedingungen stimmen, dann findet man die Leute auch. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, an der gearbeitet werden muss.
Ich meine, das Pflegeheim ist natürlich sehr teuer. Es gibt ja die meisten glücklicherweise, die von Angehörigen gepflegt werden, aber da sind natürlich die Probleme auch enorm groß. Ich habe ja eine Zuschrift von einer Familie, von einer Frau, die wird von ihren Kindern rund um die Uhr betreut, damit sie nicht ins Pflegeheim müsse. Bloß alle seien langsam am Ende mit ihren Kräften. Einkäufe, Arztbesuche, Busfahrt, Autofahrt. Die Kinder seien auch finanziell enorm unter Druck durch die Betreuung. Und sie fragt, warum tun sich die Pflegekassen so schwer, den Pflegenden, den Angehörigen ausreichend Pflegegeld zu bezahlen? Weil sie ist Pflegestufe 1 und kommt nicht in Stufe 2. Und ich glaube, der Satz ist dann 500 Euro im Monat oder 540. Ich weiß es nicht. Irgendwie so um den Dreh, Frau Rosentreter. Oder über was für eine Summe spricht man da? Was kann man da den Menschen raten? Wer kann denen dann tatsächlich konkret helfen?
Ja, ich gebe völlig recht, das ist viel zu wenig Kohle. Punkt. So aus. Und dann ist aber das Problem, ich weiß noch nicht mal, wofür ich welche Leistungen mir holen kann. Wir hatten vorhin das Thema Wohnungsumbau. 4.000 Euro stehen mir zu. So, aber wenn ich einen Sessellift habe, den ich neulich ausprobiert habe, den ich super fand, der kostet 17.000. Wie soll denn das gehen? So, aber Schritt vorher, wenn wir bei der Wohnung bleiben, es gibt mittlerweile zum Beispiel Demenzwohnungen, Musterwohnungen, da kann mir so viel Informationen rausholen, wie eine Wohnung so gestaltet werden kann, dass die ganzen Stolperfallen weg sind, dass die spiegelnden Oberflächen weg sind. So, also was ich alles machen kann, um jemanden so lang wie möglich Lebensfreude und Selbstwertgefühl in einer Wohnung zu ermöglichen. Da sind wir wieder bei diesem Thema Aufklärung. Wieso wird das nicht schon gleich mit der Pflegekasse mir hingelegt, und die Pflegeberatung ist aus meiner Sicht ein gutes Vehikel, aber viel zu wenig genutzt. Aber vielleicht, Herr Raphael Wieschen, können Sie dazu auch noch mal was sagen, was das Geld angeht. Ich glaube, andere Länder kommen schon mit Gehalt für pflegende Angehörige, oder? Das war in der Schweiz oder Österreich, oder?
Ja, nein, also ja, wenn Sie eine gute Versicherung haben und das wird privatwirtschaftlich dann abgesichert in der Schweiz. Also da gibt es natürlich Beispiele, aber nochmal, wir sind nicht in der Schweiz, wir sind in Deutschland. Und wir haben ein System, dieses System ist falsch angelegt. Wenn Sie sagen, wir brauchen mehr Geld, das kann ja sein, aber das hieße, dass Sie jetzt für die Kinder die Beiträge dann weiter erhöhen wollen und müssen. Und davor warne ich, also nochmal, Wir sind im Prinzip mit unserem Latein am Ende. Wir haben im Prinzip eine Vollversorgung. Natürlich sprechen Sie immer von Notstand und das ist zu wenig. Und auch die Pflegestufe 1, die Sie jetzt eben da erwähnt haben, das ist eben halt nur noch, das ist nicht 4 oder 5. Das ist was ganz anderes in der Dimension. So, also es geht nicht. Wir können nicht noch mehr Leistungen da reinschieben. Wir müssen ganz im Gegenteil die Leistungen sogar vermindern. Wir haben nicht mehr das Geld. Denn nochmal, die Leistungen heute werden ja noch nur von einem Drittel der Leistungsempfänger in Anspruch genommen, wie in 20, 30, 40 Jahren. Wir haben ein so vehementes Alterungsproblem durch die Langlebigkeit. Das ist einfach schlichtweg nicht mehr zu begreifen, wieso wir sehenden Auges jetzt noch weitere Leistungen in einer Situation fordern, wo wir uns die Leistungen heute schon nicht mehr leisten können. Wir müssen runter, wir müssen so etwas wie Karenzzeiten einführen in der Pflege. Wir müssen den Leuten ganz deutlich sagen, bitteschön, es geht nicht. Wir können das den Kindern nicht zumuten. Das erste Jahr habt ihr erstmal selbst zu finanzieren. Und wenn dann die Hütte in Delmenhorst dabei drauf geht, sorry, das so deutlich sagen zu müssen, das ist so gewollt und das ist so gemeint. Für Vermögende muss das Vermögen ran, die Gemeinschaftskasse ist dafür nicht verantwortlich. Und wenn man dann sagt, ja, aber die Kinder, die Kinder müssen für ihre Eltern eintreten. Das ist Solidarität in der Familie. Eltern erziehen und finanzieren Kinder. Und wenn die Eltern in Not geraten, haben die Kinder das zu managen. Das ist Teil unseres gesamten kulturellen Systems. Da dürfen die sich nicht rausschleichen. Kinder sind für ihre Eltern, für Pflege verantwortlich. Das Problem ist bloß, wir haben so viele Kinderlose. Was mit denen? Die haben sich das Geld für die Kindererziehung gespart. Die haben im Grunde genommen eine Sparvolumen hätten haben können, um sich jede Pflege leisten zu können. Und haben sie oftmals nicht getan und fallen jetzt der Gemeinschaft zu Last. Da müssen wir ganz klar sagen, bitteschön, da brauchen wir eine Grundversorgung. Die muss nicht unbedingt alles auskömmlich finanzieren und die muss nicht unbedingt ein Hightech-Standard sein für diejenigen, die eben halt sich da verwehrt haben. Und dann drücke ich allen die Daumen, die Kinder haben, dass sie gute Kinder haben. Denn nochmal, es gibt eben halt auch schlechte Kinder und die helfen nicht.
Ja, Professor Raffelhüschen, vielen, vielen Dank. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben schon ganz knapp überzogen. Liebe Frau Rosentreter, Frau Kämpchen, lieber Sören, das waren sehr spannende 45 Minuten, die mich auch nachdenklich so ein bisschen zurücklassen. Die Aussichten scheinen nicht so rosig zu sein. Ich habe selber 4 leibliche Kinder und eine Stieftochter. Ob die mich eines Tages mal pflegen, weiß ich nicht. Meine Frau sagt, ich bin jetzt schon ein Pflegefall und sie hält noch zu mir. Wollen wir hoffen, dass das so beibehält. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und munter. Bis bald.
Wenn ihr keine Folge Expertentalk mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Feedback oder Fragen zum Expertentalk nehme ich auch gerne entgegen per Mail an fragen@noz.de. Den Podcast findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music sowie in der Audiothek von NOZ und SAZ. Dort findet ihr auch alle Infos zum wöchentlichen Videolivestream, immer donnerstags 19:30 Uhr.